Der Second-Hand-Markt in der Schweiz, der wird immer größer und ist ein Milliardengeschäft. Aber warum sind Occasionswaren eigentlich so gefragt und warum setzen nicht nur Brockenhäuser, sondern auch Galaxus, Ikea und viele andere große Anbieter auf diesen Trend? Und worauf müssen Kundinnen und Kunden eigentlich achten, wenn sie statt Neuware lieber etwas Gebrauchtes kaufen wollen? Darüber spreche ich heute hier im Podcast mit der Journalistin Olivia Rüffiner und dem Journalisten Andreas Güntert. Mein Name ist Tim Höfinghoff und hört Handelszeitung Insights. Hallo Olivia.
Hoi Tim.
Hallo Andreas, schön euch hier zu haben.
Hoi Tim.
Ihr schreibt in der Handelszeitung eine große Geschichte, das Second-Hand-Geschäft in der Schweiz, das boome. Ich habe gedacht, wir Konsumenten wollten immer etwas Neuartiges kaufen und Second-Hand ist gar nicht so gefragt, Andreas.
Ist es aber doch, Tim, weil überleg mal, in so vielen Aspekten von deinem Leben spielt Secondhand heute schon eine Rolle. Die Leute leben in Wohnungen und in Häusern, wo vorher schon jemand anders drin war oder wo jemand anderem gehört haben. Sie fahren Autos, die schon anderen gehört haben. Also dort ist, glaube ich, Secondhand ganz ein normales Teil von unserem Wirtschaftsleben geworden. Was vielleicht ein bisschen neuer ist, ist, dass Leute lieber in Brockenhäuser gehen, in Caritas-Laden. Sie kaufen Kleider, Möbel, Elektronik und fühlen sich eigentlich ganz gut dabei.
Ja, voll. Also ich bin da genau der gleichen Meinung. Es gibt ganz klar Sachen, die lieber neu gekauft werden, wie zum Beispiel ein paar Unterhosen. Aber gleichzeitig hat es auch immer mehr das Image von dem Brocki-Schatz oder dem Fund, den man machen kann in so einem Flohmarkt, das hat auch immer zunehmend an Beliebtheit gewonnen.
Jetzt habt ihr gerade schon ein paar Produktgruppen genannt. Also das geht querbeet.
Ja, das geht querbeet. Und ich denke, was auch noch dazu kommt, ist, in einem Brockenhaus hast du auch ein Shopping-Erlebnis, das du sonst nicht hast. Du gehst vielleicht ins Warenhaus, weil du denkst, ich muss ein neues Poloshirt haben. Oder ich sollte Schwimmflügel haben für mein Kind. Whatever. Aber im Brockenhaus, im Caritas-Laden oder auf dem Stöbern, im Online, ist es mehr so ein Entdecken. Du weißt vielleicht gar nicht so recht, was du willst, aber du läufst an Sachen an, wo dir plötzlich gefallen. Das ist ein bisschen eine andere Shopping-Situation auch.
Also das Image wenig wert bei Occasion ist überhaupt nicht richtig.
Du, nicht jede Occasion ist viel wert, aber es tut sich einfach sehr viel in dem Bereich. Denk nur einmal an Uhren. Also es ist sehr ein begehrter Wirtschaftszweig geworden, die CPO-Uhren, Certified Pre-Owned. Also da gibt es ein reges Business mit Secondhand Rolex oder mit anderen Uhren.
Und die sind richtig teuer.
Ja.
Da kann man richtig gut mit spekulieren. Ja.
Da kann es vielleicht sogar noch einen Wert haben, dass jemand anders die Uhr schon getragen hat. Nicht umsonst wird nicht nur immer von Occasionen geredet, sondern auch vom Pre-Loved-Segment, also von Sachen, die vorher geliebt worden sind und jetzt werden es halt von jemand anderem.
Und den alten Sneaker-Turnschuhen, erinnere ich mich, haben wir auch mal einen Podcast vor einigen Monaten zugemacht zu den Sneakern. Das sind ja auch Waren, die dann sehr beliebt sind. Ihr habt, ich habe es erwähnt, in der Handelszeitung eine große Geschichte geschrieben und eine große Second-Hand-Marktrecherche gemacht für die Schweiz. Was hat euch beide denn bei der Recherche eigentlich am meisten überrascht?
Bei mir sind es eigentlich zwei Sachen gewesen. Ich meine, ich habe gewusst, dass es einen florierenden Handel gibt von Luxushandtaschen aus zweiter Hand. Aber wo ich plötzlich im Laden von dieser Frau Gaia stehe, in Wiel, in St. Gallen, und ich sehe da eine ganze Wand mit 150 Secondhand-Taschen, also Prada, Gucci, Yves Saint Laurent, Hermès, you name it, das ist schon sehr ein spezieller Moment gewesen. Und ein anderer spezieller Moment war, wo ich in einer Schweizer Stadt bin und dort steht ein Schrank, mitten in der Stadt rein und dann können die Leute ihre alten Kleider eintun oder auch wieder rausnehmen. Und das ist also null Schmuddel, das aber hat richtig gut aussehen.
Das
aussehen.
Ist dann kostenlos, das kann man dann
ja,
einfach tauschen.
Ja,
okay.
Ja.
Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
Also mich hat am meisten überrascht, dass die Kaufmotivation hinter Secondhand, ich hätte jetzt mit tippt, dass das so Nachhaltigkeit oder auch Sparsamkeit ist, aber tatsächlich ist es wirklich das Thema von dem Individuellen und etwas Einzigartiges besitzen, wo immer mehr...
Was man nicht bei den großen Ketten vielleicht findet,
genau,
sondern man hat ein Produkt, was man da nur einmal sieht und dann nimmt man das T-Shirt oder die Jacke mit.
Das Unikat-Denken, okay. Das hat mich fast am meisten überrascht.
Oder eine zweite Chance, etwas, was dir bei Zara oder H&M vor 5 Jahren aufgefallen ist und du hast es nicht gekauft und jetzt liegt das Kopfendori wieder da, ja, zum halben Preis und du drehst das und du bist heute unique mit dem Teil und wäre es vor 5 Jahren nicht gewesen.
Genau.
Und ich habe schon gemerkt, die Recherche war natürlich vor Ort, wie sich das für guten Journalismus gehört. Aber geht ihr selber auch in Brockis und Secondhand-Shops shoppen?
Ja, also ich liebe es quasi über Flohmis, durch Flohmis stöbern, Caritas-Läden zu besuchen und bin auch regelmäßig auf Brocki-Tour. Also in Vinti, wo ich wohne, hat es 4 Brockis, die in Gehdistanz zueinander sind. Und da mache ich schon gerne eine Runde.
Und du, Andreas?
Geht mir auch so. Ein Samstagmorgen zum Beispiel, Sonne, 21 Grad, schon um 11 Uhr. Ich gehe in ein Brocki, am liebsten in eins, das auch noch ein Kaffee oder ein Restaurant hat nebendran. Fange dort mal an mit einem Doppio, gehe schauen, was die haben.
Also als Erlebnis.
Ja. Stefan zum Beispiel, der Siedenhof, finde ich sehr schön. Kombination Brocki-Restaurant in Bern, im Lorraine-Quartier. Das Kaffee zeitlos und gerade das Brocki nebendran. Ich finde das toll.
Und ihr kauft auch kräftig dort?
Auf jeden Fall.
Nicht nur als Journalisten zur Recherche dort.
Nein, also ich gehe glaube nie aus einem Brocki raus, ohne etwas gekauft zu haben. Gerade jetzt am Wochenende habe ich mir so einen tollen alten Aktenschrank geholt, wo ich jetzt gefunden habe, wow, I got a need it.
Und den gibt es natürlich im Internet nicht sonst. Nein, muss man lange suchen. Man kann ihn nicht anfassen. Das finde ich ja ganz schrecklich, immer wenn man Sachen kauft im Internet, gerade Möbel. Es ist dann irgendwie doch ein anderes Feeling.
Ja, also ich bin immer noch auf der Suche nach einem coolen Werkzeugkasten.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Andreas, in der Schweiz hat sich die Secondhand-Kultur ja eher etwas langsamer entwickelt als in anderen Ländern, beispielsweise auch in Europa. Liegt das daran, weil diese Brockis und Secondhand-Shops vielleicht dann doch nicht so ein richtiges Glamour-Erlebnis versprühen? Oder woran liegt es, dass die Schweiz, das habt ihr in euren Artikeln auch geschrieben, so ein bisschen hinterherhinkt bei der Debatte? Also sind wir dann doch, in Anführungsstrichen, zu reich hier in diesem Land, dass wir das nicht machen? Oder woran liegt das?
Da spielen verschiedene Gründe rein. Der eine hast du jetzt gerade gesagt. Ich glaube, die Schweizer geht es halt einfach finanziell besser als die Leute in anderen Ländern. Also ist zum Beispiel für die Generation von meinen Eltern, glaube ich, unvorstellbar gewesen, dass die Kleider gehen posten ins Brocki. Nachbarn hätten können denken, hey, sind die armen Genösse, könnten die sich nichts Neues leisten.
Das ist aber früher gewesen. Trägt man das mit Stolz, wenn man sagt, hier, fünf Stutz.
Das, aber auch, ich habe etwas, was sonst niemand hat und ich kombiniere einen Style aus dem Brocki mit vielleicht einem Zenia-Hemd, wo dann 300 Franken gekostet hat. Also, da hat sich der Mindset geändert von den Leuten und gleichzeitig sind die Brockis sind ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rausgekommen. Das sind eigentlich, man könnte sagen, kuratierte Warenhäuser vom Longevity-Trend, damit nämlich Konsumgüter ein längeres Leben haben. Also, ich glaube, da ist auf zwei Orten ist da etwas Wichtiges passiert.
Da hat schon so ein Wandel stattgefunden, Olivia,
ja,
oder?
Ja, genau. Also, Brocki oder Secondhand generell ist einfach salonfähig geworden. Ich glaube, es war gerade so um die Zeit, wo auch der Macklemore seinen Hit hatte, 2012 mit Thrift Shop. Also da hat ein grosser kultureller Wandel stattgefunden. Aber die Schweiz ist, glaube ich, noch nicht so weit wie andere. Also der Alexander Sutter von Marco hat uns erzählt, er hat in London gewohnt, ist dann in die Schweiz gezogen und hat gemerkt, ihm fehlt da ein grosser Secondhand-Teil und hat dann eben das Online-Portal Marco aufgemacht. Das ist eigentlich einer seiner Beweggründe gewesen.
Über die Anbieter und wie der Markt sich, wir sind ja hier im Wirtschaftspodcast, reden wir gleich noch im Detail. Aber was ich euch noch fragen wollte vorher, woran liegt das, dass jetzt Gebrauchtwaren cooler werden? Oder ist das jetzt nur, was wir jetzt hier als Journalisten erfinden? Aber es ist schon ein Trend, oder? Ihr habt das ja auch recherchiert, habt gesehen, dass es gibt ja mehr Anbieter, das Geschäft wird größer, Andreas. Woran liegt das, dass anscheinend Gebrauchtwaren cooler werden?
Ich sage, dass mir da nochmal zwei Sachen ausfallen. Drifting hast du vorher genannt. Also auf Instagram zum Beispiel der Hashtag Drifting, der hat 14 Millionen Erwähnungen. Es ist auch sehr cool geworden, in den sozialen Medien zu zeigen, hey, ich habe etwas aus dem Brocki und das hat nur 7,90 Franken gekostet, aber ich sehe aus wie $1 Million. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass grosse Unternehmen selber angefangen haben, in Secondhand-Handel einzusteigen. IKEA zum Beispiel, Galaxus. Spannend auch das Edelmodewarenhaus Bongenie, früher als Grieder bekannt. Die haben sich sogar beteiligt an einem Unternehmen in Zürich, das heisst Reawake, und es ist sehr gross im Handel von vorgeliebten Luxusartikeln. Also ich würde sagen, zwei Sachen. Social Media hat es befeuert, aber auch grosse Unternehmen, die selber einsteigen und wo dann dem ganzen Thema Secondhand so eine Aura geben von Seriosität, Verlässlichkeit. Das sind geprüfte Produkte. Du kannst nichts falsch machen mit dem.
Also auf jeden Fall cooler.
Ja, also bei mir ist wirklich mehr so aus anekdotischer Evidenz gesprochen. Früher hat mir noch eine Kollegin gefragt, hey, von wo hast du die Schuhe? Und dann hat sie gesagt, Doc Martens oder sonst irgendetwas. Und dann habe ich auch in den Laden können das kaufen. Mhm. Und heute frage ich so, mega schöne Jacke. Ja, Brocki. Und dann ist so, ja.
Nur für mich.
Ja, das ist jetzt
mal,
nur für mich.
Kannst du mal ausleihen am Wochenende.
Aber dann ist vielleicht noch der Geheimtipp, in welchem Brocki? Weil man möchte vielleicht an dieser Stelle mal noch sagen, die Brocki-Szene Schweiz, wo unglaublich vielzählig ist. Zum Teil ist es der Frauenverein, zum Teil ist es Teilsarmee, Caritas, das sind wieder private Läufer, das hört. Es gibt 631 Brockis in der Schweiz. Das ist schon recht viel.
Und das ist ein Milliardengeschäft.
Es ist halt schwierig zum Tracken, oder? Jetzt bei der Neuwahr, da gibt's anerkannte Marktforscher, die haben ihre Panels, die tracken alles und die können dir sagen, der Schweizer Markt im Detailhandel, der hat eine Grösse von 103 Milliarden Franken und das ist relativ, da berührt vieles auf Fakten. Jetzt kannst du dir vorstellen, mit so vielen verschiedenen Playern ist es sehr schwierig, den Secondhand-Markt in der Schweiz anzuschauen. Die beste Schätzung, die ich eigentlich bekommen habe, ist von einem Schweizer Tech, das heisst Lupia. Die bauen Software bauen für Firmen, die online Secondhand-Produkte handeln wollen. Die schätzen den Schweizer Secondhand-Markt auf 2 Milliarden Franken. Jetzt kannst du sagen, ja gut, 2 Milliarden, das ist auch nicht so verrückt ein Haufen, wenn du das mit dem generellen Detailhandelsmarkt vergleichst von 103 Milliarden. Da muss ich vielleicht noch zwei Sachen sagen. In diesen 2 Milliarden sind also Occasionsauto nicht drin und sind Occasionsimmobilien auch nicht drin.
Also dann wären es ja...
Dann ist schon recht
Trillionen,
viel.
Wenn die Immobilien noch drin wären.
Das müssen wir dann nochmal sehr genau anschauen. Aber zum dir
also in der Zeit sind die Autos auch nicht drin, weil das ist auch ein Riesenmarkt.
Genau, die 2 Milliarden, das ist etwa so viel, wie 200 Aldi-Swiss-Läden umsetzen in der Schweiz. Oder etwa 5-mal so viel, wie alle C- und A-Läden umsetzen in der Schweiz. Also schon recht viel. Der grössere Teil, so wird es vermutet, läuft über online. Kommen wir dann noch dazu. Also, ich würde sagen, 2 Milliarden, da würde ich können sagen, das kann ich mir gut vorstellen.
Olivia, die großen Player, also Caritas, Heilsarmee, die vielen Brockenhäuser habt ihr schon erwähnt, aber da gibt es natürlich viele andere Player auch noch.
Genau, also der grösste Player ist sicher Ricardo. Dort wird geschätzt, dass das Unternehmen 800 Millionen Franken Umsatz macht im Jahr. Und Ricardo gehört zu der Swiss Marketplaces Group, wo auch Ringier, also unser Mutterhaus, beteiligt ist. Und sie haben neben Ricardo auch die Gratis-Inserat-Plattformen Tutti Anibis. Genau, die ganzen Immo-Scouts gehören auch zu der Swiss Marketplace.
Und Facebook gehört ja leider nicht zu uns, aber
nein.
Da kann man auch solche Waren anbieten. Es gibt also überall Plattformen und auch lokale Anbieter oder WhatsApp-Gruppen, und wo die Leute sich auch sehr lokal aufhalten und dann was teilen zum Beispiel.
Genau, durch das, dass Ricardo halt so riesig ist und zum Teil auch sehr, also sie haben Gebühren von 8-12%, wo je nach Produkttyp verrechnet werden. Und durch das ist auch das Feld offen für jüngere Player, wie zum Beispiel Marco. Die sind zwar im September 2023 in der Schweiz gestartet und haben unterdessen 150'000 registrierte User. Und das Interessante an Marco ist, sie selber sagen, ihre Plattform ist so ein bisschen Zalando mit TikTok. Also man hat wie so ein Shopping-Erlebnis, als wäre man in einem Social Media, aber die Sicherheit von Kaufabwicklung wie auf Zalando. Und die haben 150'000 registrierte, aber auch 300'000 noch unregistrierte User, die insgesamt einfach die Plattform besuchen.
Ich habe immer gedacht, der Markt wäre schon längst abgedeckt von allen Anbietern. Das heißt, da tummeln sich auch neue. Also da ist noch genug Raum in diesem Geschäft,
genau,
dass sich neue dort etablieren wollen.
Also der Gründer, einer der Co-Gründer von Marco, hat uns gesagt, von diesen 150'000 sind schon etwa 2/3 die 18-Jährigen, 18- bis 25-Jährigen, glaube ich. Das heisst, irgendetwas auf Marco spricht nicht mehr an als jetzt auf der traditionellen Online-Auktionsplattform.
Also das ist nicht nur ein Geschäft für, ich sag mal, ältere Menschen wie Andreas und mich, sondern auch für
noch offenbar, was ich aber noch sagen will, ist, jetzt haben wir nur von den inländischen Player geredet. Jetzt gibt es aber auch noch Player, die in ganz Europa eine grosse Rolle spielen für Secondhand. Vinted zum Beispiel,
Vestiaire,
Depop. Also da gibt es noch...
eBay gab es auch mal, oder?
eBay sicher auch noch. Die spielen jetzt in der Schweiz eine weniger grosse Rolle, aber es gibt da auch noch etwas, das auf einem gesamteuropäischen Niveau spielt, und das sollte man auch nicht vernachlässigen. nachlässiger.
Jetzt, was ich spannend finde, du hast vorhin von den Handtaschen gesprochen, die man da anschauen konnte. Also das ist ja eher ein stationäres Geschäft. Also es gibt ja beides. Man geht in die Läden rein und es gibt lokale Anbieter, die das machen und gleichzeitig auch noch das ganz große Online-Geschäft.
Das
also es funktioniert beides miteinander.
Das ist ein spannender Aspekt. Also bei der Dame, wo ich war in Wiel, die habe ich natürlich auch gefragt, jetzt haben sie da ihren Laden. Kommen jetzt da alle Leute zu ihnen? Oder ich sehe auch auf Instagram, haben sie 12'000 Follower. Wie geht denn das? Und dann hat sie gesagt, Kundinnen, die das erste Mal mit ihr zu tun haben, die kommen in den Laden. Die wollen nämlich mal sehen, also gibt es die Taschen wirklich? Was ist das
die
für eine Person?
Die sind ja zum Teil richtig teuer auch.
Ja. Also kommen wir vielleicht noch zu den Preisen, aber ihr das Geschäftsmodell ist so, die Kundinnen kommen zum ersten Mal in den Laden und wenn sie dann überzogen sind von der Seriosität, dann läuft alles nur noch über Instagram nachher, oder? Das kann auch so weit führen, dass wenn eine Tasche im Angebot ist im Instagram und die Verkäuferin das mal zeigt in Bilder, oder? Dann kann vielleicht ein Kunde finden, ich will mal noch wissen, wie sieht das aus, wenn man es anlegt. Dann geht die Chefin von dem Laden, dreht noch kurz ein Video von sich selber, Tasche von links, Tasche von rechts und so weiter. Sie hat mir gesagt, ein Durchschnittspreis für eine Tasche ist 1'800 Franken. Das kann aber noch viel, viel weiter.
Aber das sind alles Originalwaren, nur gebraucht.
Sie hat mir gezeigt, wie sie mit einem speziellen Device und künstlicher Intelligenz eine Tasche anschaut und kann zu, hat sie mir gesagt, 99,9% sagen, ist sie echt oder nicht. Weil ihr Business lebt ja auch davon, dass sie an Nachschub ankommt. Nämlich von Frauen, die aus irgendeinem Grund nicht mehr happy sind mit dieser Tasche oder finden, ich will mir jetzt vielleicht eine neue kaufen. Und dann schaut sie mit so einem Gerät, ein bisschen grösser als ein iPhone, kann sie die Tasche abscannen und nachher sagen, ja, die ist echt.
Jetzt redet Andreas hier stundenlang, wie Frauen Handtaschen kaufen. Olivia, jetzt musst du auch mal sagen, ob das stimmt oder wie machst du das denn?
Mit meiner Handtasche?
Ja.
Also ich habe sehr wenig Handtaschen, aber wenn, dann schaue ich auch meistens in Secondhand-Läden. Aber die Preisklasse, die er da bei der Frau Gaia erwähnt hat, das ist nicht so in meinem Gewilde.
Kommt vielleicht noch.
Ja, vielleicht doch.
Jetzt habt ihr in eurer Recherche auch geschaut, in welchen Regionen der Schweiz denn der größte Handel mit Secondhand-Artikeln gemacht wird. Als erstes, welcher Ort ist denn Secondhand-Weltmeister in der Schweiz, Olivia?
Also es wäre toll, wenn man jetzt da so ein Trommelwirbel so könnte einbauen. Aarau.
Aarau. Okay, woran liegt das? Leben dort Menschen, die gerne handeln?
Ja.
Oder doch weniger Geld als in anderen Regionen haben und sagen, ich muss auf den Franken achten und kaufe lieber was Gebrauchtes?
Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass in Aarau es einen sehr lebendigen Online- und Offline-Markt hat. Also wir haben dort eine sehr hohe Brokkidichte pro Einwohner. So haben wir das auch berechnet in dem Sinn. Wir haben Brokkis ausgezählt und Secondhand-Shops und das abgerechnet auf die Einwohneranzahl. Wir haben aber auch Bewegungen von Zahlen von Ricardo und Marco. Haben wir auch Bewegungen online beobachtet, wie viel Verkauf die Artikel und wie viel Umsatz sie pro Einwohner machen. Und dort ist halt wirklich Aarau oben ausgeschwungen. Es hat auch andere gehabt, wo man gesehen können, okay, die sind jetzt offline ein bisschen stärker. Aber was sich nicht bestätigt hat, ist meine Vermutung, dass Städte, die offline gut sind, dass die online vielleicht ein bisschen schwächer sind.
Welche denn zum Beispiel?
Es hat sich eben nicht bestätigt. Ich habe eben gedacht, wenn der Online-Umsatz oder der Online-Ding floriert, dann haben die Brokkis schwieriger. Aber es ist tatsächlich so gewesen, wenn online durchgegangen ist, ist offline auch durchgegangen.
Also was du eigentlich sagen wolltest, ist Aarau ist gerade ein doppelter Champion.
Genau.
Es ist nämlich unser Champion offline und auch online. Ich glaube, was in Aarau einfach stimmt, ist, die Aktivität ist gross, hohe Dichte von Secondhand-Shops und Brokkis, aber die Einwohnerzahl ist nicht so furchtbar gross. Es sind keine 25'000 Leute, die dort wohnen. Und der Mix hat einfach pro Kopf von der Bevölkerung in unserem Research ergeben, Aarau ist Capital von
und
der Schweiz.
Und habt ihr noch ein paar Infos zu anderen Regionen? Also wir nehmen hier in Zürich auf. Wie sind die denn drauf?
Zürich ist gut drauf. Olivia schaut gerade noch mal unsere Liste an. Was in Zürich natürlich ist, ist, Zürich ist die grösste Stadt der Schweiz. Über 400'000 Leute. Und nachher muss in einem Verhältnis zu einem Aarau muss dann unglaublich viel mehr an Brokkis und an Secondhand-Läden rum sein. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist Zürich gut, Bern hat gut abgeschnitten. Was haben wir noch gehabt dort?
Genau, vierter und fünfter Platz wären Bülach und Baden. Aber ich habe eigentlich die Liste aufgerufen, weil ich glaube, dich musste korrigieren. Andreas ist nicht Weil der Offline-Gewinner gewesen, aber Aarau nachher overall.
Aarau overall, weil, wenn ich es recht in Erinnerung habe, sehr gute Performance in Sachen Secondhand-Jobs.
Aha.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Jetzt sehe ich immer wieder, du hast auch erwähnt, Andreas, vorhin, oder du warst, Olivia, die großen Namen. IKEA, Galaxus. Ja, wir machen auch Secondhand-Geschäft. Ich habe sogar bei einem der großen Anbieter, ich weiß, habe ich bei Digitec oder Galaxus, bin ich auch mal angeschrieben worden nach dem Motto, du hast ein Produkt bei uns gekauft, willst du das nicht wiederverkaufen? Also das ist nicht nur was für Brockenhäuser und für die Heilsarmee, also das ist ein wirklich boomendes Geschäft, wie ihr beschrieben habt, auch für die Großen. Warum machen die das?
Ich glaube, das gibt drei Gründe dafür. Erstens, wenn du einsteigst in ein Geschäft, wo du die Lebenserwartung von einem Produkt verlängern, dann sagst du auch, für mich ist Nachhaltigkeit wichtig. Und Nachhaltigkeit ist einfach das Thema, das den Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten wichtig ist. Wenn ein IKEA, wenn ein Galaxus eingeht in den Markt, dann ist die Message auch, hey, wir wollen nicht die sein, die der Wegwerfgesellschaft fördern, sondern uns geht es darum, in dieser sogenannten Zirkulärwirtschaft drin zu sein, Produkte sollen zirkulieren. Thema 1. Thema 2 ist, glaube ich, dass es für so Unternehmen kann interessant sein, die Leute in ihrem Ökosystem drin zu behalten. Also, wenn du zum Beispiel ein Produkt zurückgibst an einen Händler, wirst du oft mit Coupon, mit Gutschein entschädigt. Was machst du mit dem Gutschein? Du gibst ihn wieder dort aus. Und so bleibst du also, selbst wenn du ein Secondhand-Mindset hast, bleibst du interessant für die Firmen und die Firmen sind relevant für dich. Und ich glaube, das sind mindestens zwei ganz hauptsächliche Gründe. Ein dritter ist vielleicht noch, dass ein Unternehmen, das Secondhand erlaubt oder wo einführt, kann auch sein Firsthand-Geschäft steigern. Du gibst dein refurbished Handy, dein aufgemotzte alte Handy, eine Zahlung und kaufst für das ein neues.
Ja, stimmt ja gar nicht. Immer wenn ich zu Apple gehe und will mein altes Handy zurückgeben, sagen die Zero. Null Franken wert.
Es
du kannst dir ein neues kaufen für
800. Dann sind die vielleicht noch nicht griff für das Ganze.
Aber gut, die geben schon vielleicht ein paar Franken wieder zurück und andere Händler machen das auch. Meine persönliche Erfahrung ist immer, meine Handys oder die Geräte geben immer null Wert zurück.
Was man schon muss sehen ist, Secondhand ist irgendwo auch ein bisschen ein mühsamer Business Case, oder? Angenommen, Olivia und ich hätten zusammen einen coolen Kleiderladen in Winterthur und wir bestellen 400 Jacken aus Portugal. Dann können wir einigermaßen sicher sein, wenn wir den Lieferanten kennen. Die Qualität ist gut, im Trend liegen wir auch und das können wir jetzt 400 Mal gut abverkaufen. Im Secondhand, wenn du 400 Produkte bekommst, dann hat jedes eine andere Qualitätsstufe. Etwas ist vielleicht gerade furchtbar nicht im Trend, das andere schon. Und es braucht viel mehr Aufwand, einmal deinen Wareneingang zu kontrollieren und zu schauen, hey, geht das überhaupt für uns oder geht das nicht?
Aber Olivia, also der Kollege hat es ja gerade erwähnt, Nachhaltigkeit, alles schön und gut und Firmen versuchen mich in dem Ökosystem zu halten, aber das ist natürlich ganz klares geschäftliches Kalkül der Anbieter auch, dass ich wieder zu denen zurückkomme und dass ich bei denen bleibe und dass man sich gut fühlt und wohl fühlt.
Ja, also ich glaube, es ist auch ein gewisses geschäftliches Kalkül dahinter, um halt im Zeitgeist zu bleiben. Und gleichzeitig hat es für Firmen wie IKEA und Co. auch erhebliche Vorteile. Sie können, also es ist kostengünstiger, wenn sie Sachen zurücknehmen, als dass sie nachher Primärrohstoff immer wieder benutzen müssen. Sie können das wiederverwerten. Und die Logistik übernimmt der Kunde selbst. Also ich nehme den ganzen Aufwand auf mich.
Er holt es erstmal ab, baut es zusammen, bringt es wieder zurück.
Genau.
Das ist perfekt.
Baue das Billigregal wieder ab und bring es wieder zurück.
Wenn es noch hält, man muss es schnell zurückbringen.
Und gleichzeitig sprechen sie eben auch, sie tun einerseits loyale, also Kunden im Ökosystem behalten, aber sie können auch eine jüngere, urbane Zielgruppe ansprechen, wo eben die Nachhaltigkeitssachen wichtig sind. Und ja, schlussendlich ist es natürlich auch super für Image und Marketing, wenn man kann sagen, hey, wir haben doch Kreislaufwirtschaft.
Das Billy hält 100 Jahre, was es nicht tut wahrscheinlich.
Genau so. Circle Economy, Kreislaufwirtschaft. Mit diesen Buzzwords kann man dann sehr gut um sich herum schmeißen.
Und es kommt noch dazu, wenn du als Unternehmen nur Sachen von deinem eigenen Produktrange zurücknimmst, dann kennst du die Produkte auch. Und dann siehst du den Billy wahrscheinlich schon mal relativ schnell an, hey, da müssen wir noch etwas machen oder das ist gut. Das ist eine ganz andere Situation, wie wenn ein Möbelunternehmen würde sagen, wir nehmen alle Möbel von dieser Welt an, dann wird es dann schnell kompliziert. Aber wenn du in deinem eigenen Ding inne bist, dann stelle ich mir vor, wird es einfacher, um das zu handeln.
Olivia, du hast gerade schon Marco erwähnt und es gibt auch einen Anbieter, der heißt Auction Check, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Was mich verwundert ist, dass immer noch Raum ist, das hatte ich gerade schon erwähnt, in diesem Markt. Mhm. Also was können die oder versprechen die zu können, was die Etablierten wie Ricardo und Tutti und eBay nicht auch schon längst können? Ich hätte mir vorstellen können, dass der Markt längst abgegrast ist. Also warum wagen die sich noch in das Geschäft?
Auction Check ist noch sehr neu. Das ist ein ehemaliger Ricardo-Mensch, der das quasi gegründet hat. Aber Marco jetzt zum Beispiel hat sich ganz klar, will es sich abheben von Ricardo mit Einfachkeit, also Simplizität und aber auch ja, Transparenz. Also bei Marco ist zum Beispiel der Verkaufsprozess ganz anders als bei Ricardo. Wenn ich auf Marco ein Teil verkaufe, sagen wir jetzt eine Tasche, dann bekomme ich von innen eine Versandtasche und ein Postetikett mit dem, was mir gekauft hat. Und dann packe ich die Tasche in die, also meine Tasche in die Versandtasche, ziehe die Lasche ab, tue das in meinem Briefkasten und lasse die Lasche abhängen. Und dann weiss der Postler, da hat es ein Päckchen drin, wo man muss versenden. Das heisst, das Einzige, was ich machen musste, ist Fotos von dem Produkt, das cool inszenieren. Es ist gekauft worden und ich bekomme dann aber das Geld in den einigen Fällen, je nachdem, welche Zahlart ich ausgewählt habe, bekomme ich das Geld erst, wenn mein Käufer oder meine Käuferin am anderen Ende dann das Paket bekommt und auf Marco sagt, ich bin zufrieden damit. Das heisst, es ist einfach wie so, es ist sehr einfach und dann, das ist wahrscheinlich einer der Pluspunkte, wo Marco Leute.
Weil ich hier schon zwei Retail-Experten sitzen habe, Temu, machen die das auch? Man könnte sich auch vorstellen, dass die vielleicht in dem Bereich noch mitmischen wollen mit ihrer gigantischen Macht oder sagen die, nein, wir schießen einfach so viele günstig Produkte ab und geben die in die Welt hinaus, dann
ich sage noch schnell, vielleicht noch etwas zur Frage von vorher, wo du sagst, hat es überhaupt Platz für Neue? Oder? Ich denke, es hat immer dann Platz für Neue, wenn sie dem Thema Secondhand nochmal einen Twist mehr geben können. Zum Beispiel tiefere Gebühren oder einfacheres Handling oder vielleicht in den sozialen Medien schon einen gewissen Reach haben und dort noch können mit Social Media quasi ihr eigenes Secondhand-Business antreiben. Also ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten, um nicht auf dem Niveau von Ricardo natürlich, aber auf einem guten Niveau Neuigkeiten zu bringen. Von Temu Secondhand weiss ich nichts. Aber bei Temu muss man auch wissen, das nehmen wir heute immer als rein chinesische Warenschleudere wahr. Müssen wir jetzt mal noch schauen, wie das mit dem Zollkonflikt weitergeht. Aber Temu will ja auch erklärtermaßen europäischer werden, will sehr viel mehr Händler haben, die in Europa anbieten für europäische Kunden. Warum soll ein Temu nicht in 2 oder 3 Jahren auch Secondhand-Produkte zulassen? Ich würde das jetzt mal nicht ausschliessen. Ich weiss jetzt aber noch nichts von denen.
Ich kann es mir kaum vorstellen, weil so Nachhaltigkeitsaspekt ist bei Temu relativ niedrig. Wo ich mal für die Handelszeitung den Test gemacht habe und Kleider bestellt habe, vor 2 Jahren ist das gewesen.
Ist das die Hose gewesen, die so komisch geschmeckt hat?
Das ist so eine Hose gewesen, die so gestunken hat wie ein Hallenbad, so richtig nach Chlor. Und dann habe ich die zurückgeschickt und
die
Temu...
Die will keiner mehr anziehen.
Also ich habe sie welle zurückschicken. Ich habe Temu gesagt, ich gebe sie zurück und sie haben mir gesagt, behalte Geld und verschenkt Hose. Und ich habe gefunden, das habe ich niemandem antun wollen und ich habe sie nachher entsorgen. Und habe aber das Geld können behalten. Und deshalb habe ich das Gefühl, kreislaufwirtschaftstechnisch ist Temu, die sind wirklich, glaube ich, mehr so im Moment, und ich kann es mir in naher Zukunft auch nicht vorstellen, die sind mehr einfach rausschleudern.
Jetzt zum Schluss. Ich habe viel gelernt über den Secondhand-Markt, offline und online, aber worauf muss ich eigentlich achten als Kunde, Andreas?
Ich würde mal sagen, es kommt sehr aufs Produkt drauf an. Also, Eine vorgeliebte Rolex-Uhr oder eine Handtasche im Luxusbereich. Ich meine, da musst du aufpassen, dass man dir nicht etwas anhängt, wo nicht echt ist. Du willst etwas Echtes haben, sehr wahrscheinlich.
Die soll also nicht vom Basar sein in, ich sage jetzt kein Land.
Genau.
Aus der Mittelmeerregion.
Auch die Basaren haben ihren Reiz, auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt auch viel Geld investierst in so etwas, dann musst du sicher sein, dass dein Anbieter seriös ist und dass du am besten gerade bei Uhren ein Zertifikat hast, das zeigt, hey, die Uhr ist echt. Im Brocki würde ich sagen, alles, was ein Kabel dran hat, Küchengeräte und so weiter, da würde ich jetzt wollen, vor Ort im Brocki wissen, geht der Mixer noch? Geht die Salatschleuder noch? Die hat jetzt vielleicht kein Kabel, aber da wollte ich schauen, ob der Kabelzug funktioniert. Etwas, was ich nie in einem Brocki kaufen würde, wäre ein Puzzle. Weil es würde mich wahnsinnig machen, ein tausendteiliges Puzzle zu haben und die Heiz zu entdecken, drei Teile fehlen. Das würde mich wahnsinnig machen. Aber da weiss vielleicht Olivia noch etwas dazu.
Also zu den Puzzles und zu den Dingen, also in Winti hat es ein Brocki, da hat Lampen, wo man Glühbirnen testen kann, da hat Steckdosen, wo alles kannst einstecken. Und jedes Puzzle hat ein Dings, hat einen Zettel drauf, wo steht, alle Teile vorhanden.
Pre-certified.
Überwindig, ich kann man immer wieder staunen. Unglaublich.
Oliver, ich sehe schon, du hast die besten Insights. Hast du noch andere Tipps zum Schluss?
Ja, ich habe einen guten Tipp und der wäre nämlich, dass man sich auch den Wert von seiner Ware bewusst sein soll. Ich habe mal ausgemistet in so einer Frühlingsputzaktion.
Und wenn man selber verkauft will, meinst du?
Ja, wenn ich wenn ich verkaufe auf Online-Portal, dann muss man sich quasi sicher mal den Wert von der eigenen Ware bewusst sein. Wo ich ausgemistet habe ich Pins gefunden von Super Mario, die ich mal bei so einer Nintendo-Aktion bekommen habe. Und dann habe ich so gefunden, da hätte ich sicher noch irgendjemand Freude dran, der Kind hat oder so. Und habe irgendwie so 5 bis 10 Franken auf Rigado inseriert. Und ich habe ziemlich schnell Anfragen gehabt.
Hast du deine Recherche nicht gemacht, dass die 1000 Stutz wert sind, oder?
Und nachher, genau, auf jeden Fall bin ich nachher so quasi gewesen, so, super, schon verkauft, habe ich das alles geschickt und bin dann so gefunden, so, irgendwie ist das schon viel zu schnell gegangen. Dann bin ich so googeln und habe gesehen, dass man so für so Pins bis zu 150 Franken kann verlangen.
Shit.
Und ich so, gut, Lesson learned. Nächstes Mal wird lieber zweimal nachgeschaut, was ich da für ein Teil habe.
Dafür bist du eine Wohltäterin. Leute, die sonst nie zu so einem Ping gekommen wären, haben dank dir mir für wenig Geld.
Ich bin mir sicher, das war ein Trader, der dann nachher nochmal inseriert hat.
Olivia, Andreas, danke für eure vielen Infos. Das war sehr spannend. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, schreibt uns doch. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar gute Tipps zum Traden im Occasionsmarkt. podcast@handelszeitung.ch ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke euch beiden. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, Tim.
Tschüss, Tim.